Jesus ist der Maßstab für uns. Er ist derjenige, der uns auf unserem Weg begleitet. Doch ich denke, es geht so, ne? Den Bibeltext, den Wolfgang da so angekündigt hat, den kann man natürlich auch ganz anders lesen. Man kann ihn als Schlaraffenland verstehen. Sorget euch um nichts, das mit den gebratenen Hühnchen kommt von ganz alleine. Mund auf, hinsetzen, beißen. Und nicht kochen müssen. Er sorgt für uns. Also das heißt, alles, was wir so brauchen und wünschen, wir brauchen uns nicht dazu, darum zu sorgen. Alles fällt vom Himmel wie das Manna. Gott hat es ja schon mal gemacht. Er verheißt es uns immer wieder. Und Jesus sagt dann auch noch in diesem Text, den ich euch gleich lese, ihr Kleingläubigen, weil wir da irgendwie sehr verwundert uns die Augen reiben, ungläubig uns die Augen reiben. Ist das wirklich so gemein, Schlaraffenland? Ein Gruß an alle Schlaraffen. Was ist denn das? Sorget euch um nichts. Ich möchte mit euch diesen Text lesen. Matthäus 6, ab Vers 24 bis 34. Wer das in seiner Bibel mitlesen möchte, möge das gerne tun. Ich habe die Hoffnung für alle Übersetzungen genommen und die bügelt ja schon ein wenig auch drüber weg, denn es ist immer sinnvoll, mal den Luther daneben zu halten oder eine andere sinnvolle Übersetzung, sage ich mal. Aber die Hoffnung für alle kann man verstehen. Das ist bei Luther manchmal nicht der Fall. Also von daher Hoffnung für alle und Luther auf dem Schoß, das ist dann schon mal gar nicht schlecht. Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und für das Geld leben. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Essen, Trinken, Kleidung. Leben bedeutet mehr als Essen und Trinken. Und der Mensch ist wichtiger als seine Kleidung. Seht euch die Vögel an. Sie säen nichts, sie ernten nichts, sie sammeln auch keine Vorräte und euer Vater im Himmel versorgt sie doch. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Wenn ihr euch noch um so viel sorgt, könnt ihr doch euer Leben und keinen Augenblick verlängern. Deshalb macht ihr euch so viele Sorgen um eure Kleidung. Seht euch an, wie die Lilien auf den Wiesen blühen. Sie können weder spinnen noch weben. Ich sage euch, selbst König Salomo war in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so prächtig gekleidet wie eine dieser Blumen. Wenn Gott sogar das Gras so schön wachsen lässt, dass heute auf der Wiese grünt, morgen aber schon verbrannt wird, wie könnte er euch dann vergessen? Vertraut ihr Gott so wenig? Da war das mit den Kleingläubigen an der Stelle. Zerbrecht euch also nicht mehr den Kopf mit Fragen wie, werden wir genug zu essen haben? Was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen? Mit solchen Dingen beschäftigen sich nur Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Sorgt euch vor allem um Gottes neue Welt und lebt nach Gottes Willen. Ich habe den Luther damit reingenommen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Das ist sicherlich als Formulierung vielen von uns viel dichter in den Ohren. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Deshalb sorgt euch nicht um morgen. Der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Lasten hat. Sorget nicht. Wir bekommen alles direkt in den Mund fliegenderweise, brauchen nur noch beißen. Ist das damit gemeint, Schlaraffenland-Situation? Sorget euch um nichts. Natürlich ist das kein Schlaraffenland. Was meint diese Verheißung? Was meint diese Verheißung? Ich denke, sie will uns deutlich machen, dass wir lernen dürfen, uns in die Hand Gottes hineinfallen zu lassen. Nicht, dass wir nicht Verantwortung haben sollen für unser Leben. Wir müssen Verantwortung übernehmen für uns. Wir müssen ja auch die Früchte tragen und ernten. Jeder das, was er in sein Leben hineingesät hat, wird es bittererweise oder schönerweise ernten dürfen oder müssen. Also müssen wir Verantwortung übernehmen, selbstverständlich. Sich in Gottes Hand hineinfallen zu lassen in allen Bereichen des Lebens, das heißt, das ist eine Verheißung der Ruhe, der Geborgenheit, die Gott uns gibt, die Gott uns anbietet, die Jesus uns verheißt. Wir dürfen in die Hand Gottes uns und unser Leben hineinlegen, egal was geschieht. Auch wenn die Verhältnisse in dem, was wir so um uns herum erleben, merkwürdig werden, irritierend werden, seltsam werden, kaum einzuordnen, kaum zu verstehen. Euer Vater im Himmel, Vers 32, weiß doch um eure Bedürfnisse und er sorgt für euch. Er weiß, dass ihr das alles braucht. Also muss man ein wenig genauer hineinschauen, was denn da so steht. Zunächst einmal ist es ja auch eine Frage der Betonung. Sorgt euch nicht, Gott sorgt sich für euch. Im Griechischen steht da, das Wort Sorgen heißt merimnao. Das heißt Sorgen, wenn man im Wörterbuch nachguckt, Sorgen, Sorgen, Sorgen und so weiter. Und es gibt eine kleine Übersetzung einer Stelle, da heißt es zersplitternde Erwägungen von Möglichkeiten, vor allem bei Gefahren. Das kann man natürlich nicht in eine Bibel hineinschreiben, nicht zersplittert euch und so weiter, aber es ist schon auch ein Hinweis, was damit gemeint ist. Zersplittert nicht eure Seele bei allem. Danach steht tatsächlich Psyche. Also das heißt Leben, das was Luther und auch die anderen Übersetzungen mit Leben wiedergibt, das heißt ja auch Leben, man kann das ja aus der Übersetzung übersetzen, aber da steht Psyche. Das heißt, das ist also nicht nur das Leben, sondern da ist durchaus auch sehr wohl die Seele mit gemeint. Also zersplittert eure Seele nicht, wenn ihr an die Zukunft denkt. Haltet sie zusammen und richtet sie aus. Das will Jesus uns damit sagen. Zersplittert eure Seele nicht. Mit all dem, was man noch tun könnte, machen müsste und hin und her. Ist ja richtig, man könnte noch so viel machen. Zersplittert eure Seele nicht. Die Übersetzung gefällt mir eigentlich. Besser als sorget nicht für euer Leben. Denn das kann man missverstehen. Sorget nicht für eure Kleidung. Nicht? Wir können morgens nicht aus dem Hause gehen und sagen, oh Herr, ich habe nichts angezogen, wenn du möchtest, dass ich was anziehe, nicht? Dann lass Hosen und Hemden regnen oder so und dann ziehe ich das an. Und wenn du mir nichts gibst, dann laufe ich eben so los. Nicht? Sorget nicht um eure Kleidung. Man muss morgens in den Spiegel gucken und nicht, den Menschen da guten Tag sagen und dann eben sich auch was anziehen. Oder auch mit dem Essen ganz genauso. Du kannst nicht morgens aus dem Hause gehen und sagen, oh Herr, wenn du möchtest, dass ich was esse, lass es, weiß ich nicht, Erdbeeren oder Manna oder was auch immer, was es dann so regnen soll, runterregnen. Das heißt es ja nicht. Das wäre ja die Erwartung, dass mit den gebratenen Tauben, wenn der Herr will, dass ich im Schlaraffenland groß werde, dann muss er jetzt auch wirklich die gebratenen Tauben geben lassen. Was heißt es denn, Verheißungen von Gott zu bekommen? Verheißungen sind ja doch immer an Voraussetzungen gebunden. Verheißung und Voraussetzung gehört ja zusammen. Gott will nicht, dass wir Nudist werden, dass wir rausgehen, nackt sind und, oh Herr, schenk mir das, was ich brauche. Sicherlich nicht. Sorge heißt doch auch, dass ich mir möglicherweise abends schon mal das hinlege, was ich morgens anziehe, oder? Das ist ja jetzt kein Zersplittern der Seele. Man kann daraus ein Zersplittern der Seele machen, nicht? Allein schon bei der Farbe der Krawatte, nicht? Das eine ist sehr hilfreich und manche andere Krawatte ist doch eher lackiert, anstatt dass sie sinnvoll. Sorgen. Wir gehen auf die Ernte zu. Früher, die Bauern haben natürlich sich ein wenig Sack Korn zurückbehalten, weil sie wissen, Winter ist kalt, wir brauchen was zu essen. Ist das schon Zersplittern der Seele? Oder ist das nicht ganz normal, ich lege ein paar Sack zur Seite, damit wir was zu essen haben und ich lege noch ein paar Sack zur Seite, weil ich weiß, dann kommt der Frühling und dann kann ich wieder was aussehen. Das ist ja jetzt nicht, dass meine Seele sich zerfasert über dieser Problematik, wo lege ich die Säcke hin und so. Man kann das machen, nicht? Aber eigentlich heißt es, aha, nächstes Jahr, der Herr hat verheißen, Saat und Ernte und Licht und Schatten und was nicht alles, kommt nächstes Jahr wieder, also Winter wird kommen, ich brauche ein paar Sack Korn zum Essen und ein paar Sack Korn zum Aussehen. Davon gehe ich nicht kaputt. Das gehört zum ganz normalen Verantwortlichsein für mein Leben dazu, dass ich mir morgens oder eben am Abend vorher meine Kleidung zurechtlege oder ein paar Sack Korn für den Winter zurechtlege. Aber ohne, dass meine Seele dabei zerfasert und zersplittert und mich aufrege und was weiß ich was. Da hilft es dann vielleicht doch mal eben auch hier ins Griechische hineinzuschauen. Was meint denn so akzentmäßig? Natürlich heißt es übersetzt Sorgen, selbstverständlich. Und die meisten Stellen muss man mit Sorgen übersetzen. Aber eben auch dieses Zerfasern der Seele. Zerfaser deine Seele doch nicht mit all den Sorgen für die Zukunft und was werde ich tun und machen und hin und her, nicht? Zieh das an, was du hast und dann geh nach draußen und richte dich auf Gottes Reich aus. Halte deine Seele zusammen und richte dich auf Gottes Reich aus. Das meint es hier, das möchte Jesus sagen. Also kein Befehl, Nudist zu werden oder auf das Manna zu warten, sondern um sinnvoll Verantwortung zu übernehmen für sein Leben, aber darunter nicht kaputt zu gehen und sich nicht kaputt machen zu lassen. Bei all der Vorsorge, wir können nicht einen Moment unseres Lebens dazu tun. Und schau dir an, wie Gott für die Lilien auf dem Felde, gut, bei uns auf der Wiese wachsen keine Lilien mehr, weil permanent da irgendwelche Leute mit Rasenmäher drüber gehen und immer mal wieder Leute dann was drunter sehen und dann wird wieder Rasenmäher. Natürlich, da wachsen keine Lilien mehr. Aber prinzipiell würden da Lilien auch wachsen, wenn wir nicht immer grüne Wüsten in den Städten herstellen. Manchmal wird das ja auch gemacht im Frühjahr mit den Osterglocken, gerade in Mülheim und anderen Städten. Seht euch an die Osterglocken, die im Frühjahr rauskommen. Die sehen super aus, schöne Farbe. Und guck dir deinen Schlips an, nicht? Also Gott, der so viel sorgt, er wird dich vergessen. Was denkst du über Gott? Er weiß, dass du eine gelbe Krawatte, nun bleibe ich nicht bei der Krawatte, muss ja nicht sein. Aber das macht die unterschiedliche Sichtweise von Jesus aus der Sicht des Vaters auf uns als seine Kinder zu schauen und auf die Art und Weise, wie wir vielleicht als Deutsche dann auf unser Leben blicken. Wir müssten noch viel mehr vorsorgen. Nicht? Welche Versicherung könnten wir vielleicht noch abschließen? Nicht? Das Erfinden von Versicherungen ist ja echt ein einträgliches Geschäft. Wunderbar. Aber wahrscheinlich ist das so eine Situation, du kannst nicht alles absichern in deinem Leben. Wenn du es könntest, bräuchtest du Gott nicht mehr. Pass auf. Begeb dich nicht auf diese Schiene, dass du dich gegen alles und jeden versicherst und dich wunderst, dass es keine Versicherung für Ewigkeit oder gegen die Hölle gibt. Das ist doch die Gefahr, die dabei ist, dass ich dann mein Leben selber in die Hand nehme. Ich muss auf der einen Seite mein Leben selber in der Hand haben. Natürlich, wir erziehen ja unsere Kinder so. Du musst selbstständig werden, Ernst des Lebens und all diese Geschichten. Und auf der anderen Seite müssen wir doch aus der Hand Gottes leben und leben bleiben. Und das, was uns Gott manchmal gibt, du gibst und nimmst uns wieder, das, was wir gesungen haben, das ist Realität. Und wenn es Gott so vorsieht und vorgesehen hat, warum auch immer, sich auch an solchen Stellen in seine Hand hineingeben. Ich habe ja das Beispiel aus meiner eigenen Biografie, nicht? Mein Vater, der mit einer Behinderung groß wird und immer geweint hat, auch darüber geklagt hat, sicherlich auch. Aber er ist der einzige Männliche, der durch den Krieg gekommen ist. Und ich denke manchmal, dass meine Berufung als Pastor damit zusammenhängt, dass an den Händen meines Vaters nie Blut geklebt hat. Wenn ich aus meiner Sicht das so sagen kann, dann hat mein Vater doch unter dem, dass Gott dieses Schicksal ihm gegeben hat, gelitten. Und manchmal ist es so, dass wir nicht wissen, dass wir bei Gott nicht hineinschauen können, warum er dieses so strikt und jenes so strikt. O Herr, warum muss ich das ertragen? Wenn ich mich in die Hand Gottes hineinlege und weiß, dass er Herr ist über das alles, dann kann ich mein Leben in seine Hand hineinlegen und weiß auch, er hat dafür schon gute Dinge und eine gute Zukunft. Und meine Seele zersplittert und zerfasert sich nicht, sondern ich kann mich zusammenhalten und auf Gott hinausrichten. Sorget nicht, denn Gott, der Herr, weiß doch um die Dinge, die du brauchst, die ich brauche. Trachten nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit. Es ist auffällig, dass die ganze Rede Jesu hier, den Abschnitt, den wir gelesen haben, eben auf diese Aussage zumündet. Und Jesus hakt ja sozusagen alles andere ab. Am Anfang das Geld und dann das Essen und Anziehen und Trinken und all diese Geschichten. Und selbst deinem Leben kannst du nicht eine Länge hinzufügen. Also richte dich aus aufs Reich Gottes. Zeteo steht da, ausgerichtet sein, also sich eine innere Beziehung, sich in eine innere Beziehung dazu setzen, eine positive. Also nicht gleichgültig daneben stehen, als Beobachter irgendwie, mal sehen, wie es wird, sondern eine innere Beziehung, eine sich ausrichten darauf. Das Wünschen, das Trachten, das Denken, das Fühlen, das Empfinden in Richtung Reich Gottes ausrichten und von Gott her denken. Jesus sagt am Anfang dieses Predigttextes, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Und damit schließt er ja zwei Aussagen oder zwei Bereiche ein, über die es sich lohnt nachzudenken. Das eine ist die Frage nach der Herrschaft. Und die andere ist die Frage nach dem Dienen. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Ich bin Hamburger. Hamburger dienen niemandem. Freie und Hansestadt Hamburg. Nicht den Bischofssitz hat man eigenhändig abgetragen und Bremen hat ihn aufgenommen oder ich weiß es nicht. Ich bin frei. Ich bin niemand Herr. Nicht keiner ist, nur die Bürgerschaft regiert und so. Nicht natürlich. Und doch muss man wissen, bei aller Freiheit, die man sich selber irgendwo auf seine Fahne schreibt, irgendjemand ist Herr in deinem Leben und sagt dir, wie du handelst. Es wäre hilfreich, wenn du entdeckst, wer es ist. Nicht ob, sondern wer. Wer sagt dir, wie du morgen deine Zeit verbringst und wofür du dein Geld ausgibst? Überleg doch mal, wer das wäre. Nicht die Frage, ob. Nicht, ob du Hamburger bist oder nicht. Nicht? Irgendjemand ist Herr in deinem Leben. Guck doch mal, wer ist denn das? Und Jesus sagt dann, du kannst nicht zwei Herren dienen. Mach den anderen Herrn mal ausfindig und überleg, wer das ist. Und wie er in dein Leben hineinregiert und was er dir alles vorschreibt, das lasse ich mir doch nicht nehmen. Glaube ist tatsächlich etwas, wo Jesus Herrschaft ausübt. Schau doch mal, wer noch Herr ist in deinem Leben. Das können ganz kleine Sachen sein, das können auch flüssige Dinge sein, das muss nichts Festes sein. Das können auch quadratische Sachen, wo ein Knopf dran ist, sein. Das können auch ganz kleine Sachen sein, die den Daumen bewegen. Womit verbringst du am meisten Zeit in deinem Leben oder sehr viel Zeit? Was sagt dir, wenn es bei uns am Tisch klingelt? Nicht, dann ist das nicht das Frühstücksbrot, sondern weil einer von all den vielen Herrschaften immer so ein Düdelüt dann kriegt und dann hat irgendjemand, ach, ich muss gerade mal eben, man hat noch den Bissen im Mund. Es gibt Herren in unserem Leben, die kommen nicht mit einer Krone oder mit einem Schwert oder mit irgendeinem, was weiß ich was da, mit Stab und Apfel und Reichsapfel und so solchen Sachen auf, sondern die sind manchmal ganz klein oder quadratisch oder flüssig oder was auch immer. Mach dich auf die Suche und schau, wie diese Herrschaften aussieht. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Es wäre gut, wenn du dich auf die Suche nach dem anderen Herrn in deinem Leben machst, um zu sehen, wie viel regiert er denn bei mir hinein, mitten rein in mein Leben. Zeteo, darauf ausgerichtet sein, sich in eine innere Beziehung dazu zu setzen. Also wie viel redet WhatsApp bei dir mit in deine innere Beziehung? Oder machst du den Sinn deines Lebens davon ab, ob du das neueste Programm auf dem PC hast? Früher war das der neueste Plattenspieler. Heute interessiert keinen Plattenspieler mehr. Und an der Stelle müsste man wissen, ach guck mal, das, was früher Sinn meines Lebens war, interessiert heute überhaupt keinen mehr. Vielleicht geht's mir heute wieder so. Muss es immer das Neueste sein oder das Schönste oder Beste und so weiter und so weiter. Dienen ist das andere. Ich diene einem Herrn. Auch in einer freien Gesellschaft beugt man sich und dient. Und wird Diener und Sklave. Wird Diener und Sklave. Also wofür bin ich da? Wofür kann man mich haben? Wofür kann mich einer manipulieren und sagen, ach komm, mach doch mit. Wofür? An welchen Stellen ist das an deiner Stelle in deinem Leben der Fall? Danach trachten, nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Reich Gottes ist zunächst immer der Leib Jesu vor Ort, ganz konkret. Damit meine ich jetzt keine Namenschristen, sondern Menschen, die Versammlung der Menschen, die von Herzen zu Jesus gehören. Das sind nicht immer Baptistengemeinden, sicherlich nicht, aber immer mal wieder auch, selbstverständlich. Reich Gottes vor Ort. Reich Gottes vor Ort besteht aus wiedergeborenen Menschen. Häufig sind es eben auch menschliche Wiedergeborene. Und das macht uns manchmal schwer, dass Gott es uns zumutet, dass wir den gleichen Weg gehen, den sein Sohn gegangen ist. Nämlich, er hat all seine Herrlichkeit hinter sich gelassen und ist Mensch geworden wie wir, in die Krippe hinein. Lass doch mal deine Herrlichkeit zu Hause und geh in die Gemeinde vor Ort. Sie besteht aus Menschen, also aus Krippe und Stroh und verschissenen Kühen oder so irgendwas. Das fällt uns schwer. Wir hätten lieber Wiedergeborene. Aber die Wiedergeborenen sind Menschen. Das ist aber der Weg Jesu, den er gegangen ist zu den Menschen, und zwar an einer Stelle, Paulus staunt ja darüber in seinen Briefen, als wir alle noch nicht heilig waren. Er hat seinen Sohn gesandt, auf die Erde gesandt, als wir alle noch nicht heilig waren. Da war noch kein Pfingsten, da war noch keine Wiedergeburt, da war noch keine Taufe, da war noch kein was weiß ich was, da ist Jesus gekommen. Wir haben wenigstens schon Leute, die mindestens wiedergeboren sind, obwohl sie Menschen sind. Wo ein wenig Geistlichkeit schon um sich gegriffen hat. Und deswegen fällt es uns schwer, aber trotzdem, wenn wir Nachfolger Jesu sind, dann sollen wir diesen Weg ganz genauso gehen. Trachtet zuerst nach dem Reiche des Herrn. Das heißt zunächst einmal Leib Jesu, und das heißt für mich zunächst einmal Leib Jesu vor Ort. Mit den Menschen zusammen, mit den Menschen, die fehlbar sind, danach trachten und ausgerichtet sein. Das heißt, danach trachten und ausgerichtet sein, von diesem Reich Gottes her zu denken, zu leben, zu handeln. Das heißt, kein Aktionismus für die Gemeinde. Aber dass ich ansprechbar bin für die Belange der Gemeinde vor Ort. Reich Gottes. Reich Gottes, Gemeinde vor Ort und seine Gerechtigkeit. Das meint auch zunächst einmal die Maßstäbe des Reiches Gottes. Und da ist genannt das Dienen. Das ist einer der Maßstäbe. Christus hat seine Herrlichkeit im Himmel gelassen und ist Mensch geworden wie wir und hat alles für uns gegeben. Das blättert Paulus ja im Philipper 2 auf und sagt der Gemeinde in Philippi, das ist unser Vorbild im Handeln. Das ist der Weg, den Jesus uns vorgibt und vorschreibt auch. Galater 6 und Philipper 2, das Gesetz Christi erfüllen. Das Gesetz Christi erfüllen heißt, einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Gesetz Christi, das ist ein Naturgesetz, ein geistliches Naturgesetz, so dass sich die Verheißung, die Gott schenkt, in die Wirklichkeit umsetzen. Das ist so wie Saat und Ernte. Der Herbst hat die Verheißung der Frucht und der Ernte. Verantwortung heißt dann, dass der Bauer die Ernte auf dem Feld nicht vergammeln lässt, sondern Verantwortung dafür nimmt, was Gott hat wachsen lassen und es erntet, es sammelt, es einfährt. Und so ist es für uns genauso. Wir sind hineingenommen in diese Verheißung Gottes und haben auch Verantwortung, das, was Gott geistlich hat wachsen lassen, zu ernten, damit es dann zur geistlichen Nahrung wird für mich und andere. Auf der einen Seite lässt Gott es wachsen und reifen und sagt, ich sorge für euch. Und auf der anderen Seite spielen wir die Rolle, es einzufahren, es zu ernten, es wieder auszusehen dann. Also nicht Schlaraffenland, sondern Gott nimmt uns ernst. Er nimmt uns in diesen Heilsprozess mitten mit hinein und weist uns eine Aufgabe, eine wichtige Aufgabe zu. Und auf der anderen Seite sagt Gott, ich sorge für euch, alles das, was ihr braucht, das wird wachsen und reifen. Das wird sich ganz von alleine ergeben, denn Gott sorgt dafür. Also, das heißt, die Gerechtigkeit des Reiches Gottes, die Maßstäbe des Reiches Gottes, die Grundgesetze des Reiches Gottes. Und eins dieser Grundgesetze ist, dass Christus gestorben ist für unsere Schuld, Vergebung. Ein Grundgesetz des Lebens des Menschen, der mit Christus oder mit Gott geht, ist, dass Christus für meine Schuld gestorben ist und auch für die des Menschen an deiner Seite. Vergebung. Christsein ohne Vergebung geht nicht. Christsein, wo man sich gegenseitig die Fehler hinterherträgt, geht nicht. Da wird es die Verheißung nicht zu ernten geben, da wächst sie nicht, die Gott gibt. Und andersherum, da wo man einander dient und einander vergibt, wachsen Dinge, wo wir gar nicht wissen, wo die alle herkommen, den Reichtum des Reiches Gottes. Eine ähnliche Verheißung in Jesaja 58, man möge das nachlesen, dort schreibt der Prophet, die Heilung wird schnell voransprossen, Gott ebnet die Bahn, der Herr wird vor dir hergehen und deinen Zug sicher beschließen und so weiter und so weiter. Du selbst wirst in einem dürren Land wie ein wohlbewässerter Garten sein. Also diese ganzen Verheißungen werden dort nochmal aufgeblättert und festgemacht daran, dass man sich vor Bedrückung enthält und dass man sich davon enthält, anderen Menschen Dinge nachzutragen, Gewalt auf andere Menschen legt, all diese Dinge. Trachtet zuerst nach dem Reiche des Herrn. Sich und sein Leben ausrichten auf das, was Gott wichtig ist. Dazu gehört natürlich auch Gebet und Wort Gottes lesen. Selbstverständlich, darum soll es jetzt aber heute in der Predigt nicht gehen. Zu hören, was Gott sagt und was ihm wichtig ist. Und wenn ich weiß, was ihm wichtig ist, das in meinen Alltag übersetzen, das hineinholen in meinen Alltag. Jesus macht uns deutlich, dass man viel Zeit verbringen kann vor Schminkspiegel und mit Schminkköfferchen und all diesen Dingen. Es ist schön, sich schön zu machen, sicherlich. Aber schau und achte darauf, dass das nicht deine Zeit des Lebens kostet. Herrschaft. Es wäre schön, wenn wir miteinander beten. Darum beten, dass Gott uns das deutlich macht, dass wir ihm Vertrauen aussprechen. Herr, ich vertraue dir, dass du diese Situation, in der ich jetzt zurzeit stehe, dass du die in deiner Hand hältst. Auch wenn man vielleicht beten muss, Herr, im Moment, ich verstehe es selber nicht. Aber ich spreche dir mein Vertrauen aus. Ich bringe dir meinen Glauben, dass du das in deiner Hand hältst. Und du bist in der Lage, aus diesen Kuriositäten etwas Gutes, etwas Segensvolles werden zu lassen. Wer das im Lauten tun möchte oder im Leisen, ist herzlich eingeladen, uns jetzt im Gebet zu leiten. Wer betet mit uns? Herr Jesus, wir sagen dir Dank dafür, dass du uns nicht rausnimmst, nicht draußen stehen lässt, sondern einbindest in das, was dein Reich ausmacht. Wir sagen dir Dank, dass wir nicht im Schlaraffenland sind, sondern Verantwortung mit übernehmen. Wir sagen dir Dank dafür, dass du uns dafür Gaben schenkst, auch geistliche Gaben schenkst. Und wir bitten dich darum, dass du uns hilfst, dass wir bei all dem, was wir tun können, nicht vergessen, dass du derjenige bist, auf den wir uns ausrichten. Dass all das, was in unserem Herzen sich abspielt, Herr, dass das nicht an dir vorbeiläuft. Dass wir nicht um Fragen der Effektivität bangen, aber keine Zeit mehr zum Gebet finden. Dass wir nicht große Programme für irgendwas auflegen und nicht dir begegnen. Sondern schenk, Herr, dass wir wirklich diese innere Ausrichtung auf dich haben. Und dass das Gebet ein regelmäßiges in unserem Alltag ist und wird und bleibt. Herr, wir sprechen dir unser Vertrauen aus, dass du alles in deiner Hand hältst, bei uns persönlich, in unserer Stadt, in unserem Land, in Europa, auf der Welt. Herr, auch wenn wir manchmal den Eindruck haben, bestimmte Dinge nicht mehr in Händen zu haben, weil es uns aus den Händen gleitet, nicht mehr kontrollieren zu können, weil es zu vielfältig wird. Bewahre du uns davor, Herr, dass unsere Seele sich zerfasert und zersplittert, sondern gib, Herr, dass wir unsere Seele zusammenhalten und auf dich hin als den Herrn ausrichten. Wir freuen uns, Herr, über deine Gnade und über deine Herrlichkeit und dass du mitten in diese Welt hineingekommen bist, die uns manchmal so anekelt und anwidert, und dass du Mensch geworden bist, um dein Leben zu geben, um für uns Erlösung zu erkaufen. Wir preisen dich und freuen uns über deine Liebe zu uns. Amen. Herr Jesus, so bitten wir dich darum, dass du uns begleitest mit deinem Frieden, dass du unsere Herzen füllst, dass dein Reich unsere Herzen füllt. Du alleine weißt, was morgen auf uns zukommt und am Dienstag und Mittwoch und in all den Tagen dieser Woche. Wir bitten dich, dass du uns leitest und dass du uns deine Maßstäbe schenkst, mitten in unser Herz hinein, dass wir danach handeln können und es auch tun. Erhebe du dein Angesicht auf uns und schenk du uns deinen Frieden. Lass leuchten, Herr, dein Angesicht über uns und erfüll du unser Herz mit deiner Gnade und mit deiner Wahrheit. Amen. Amen.